Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Wir haben die letzten Jahre über ausführlich über die Gamescom berichtet. Diesmal fiel die weltgrößte Messe für Computerspiele zwar nicht aus, aber Corona-bedingt blieben die Messehallen in Köln leer. Schlimmer hätte es kaum kommen können, denn hier wurden die neuen Spiele präsentiert zum Anfassen, jedes Jahr. Lang waren die Schlangen an den Ständen mit echtem Gameplay, wo man das Spiel eben selbst ausprobieren konnte. Niemand dachte vor einem Jahr daran, die Controller zu desinfizieren, wenn jemand sie aus der Hand legte und der nächste Messebesucher an der Reihe war. Passierte auch diesmal nicht, denn das Wenige, das stattfand, fand über Videostream statt. Auch die Diskussionsveranstaltung über Computerspiele als Zeitzeugen. Sie fand im Rahmen des Gamescom-Kongresses am letzten Wochenende statt. Die Moderatorin und die drei Teilnehmer befanden sich in ihren Büros oder Privatwohnungen. Hören wir von jedem ein paar Sätze. Zunächst der Spieleprogrammierer Sebastian Holstein, dann Nathalie Jakobsen vom NS-Dokumentationszentrum München und schließlich der Historiker Eugen Pfister von der Hochschule für Künste in Bern.
Manche behaupten dann reflexhaft gern, Spiele sind unpolitisch. Das halte ich für Abwehrhaltung der Marketingabteilung oder schlicht für dumm. Ich denke, nur weil nicht jedes Spiel eine explizite politische Botschaft hat, ist aber doch jedes Spiel politisch. Es steckt immer ein Weltbild und eine Intention dahinter, selbst wenn sie unbewusst ist.
Aus diesen Aufnahmen dann werden sogenannte Hologramme, also dreidimensionale Projektionen des jeweiligen Zeitzeugen generiert. Und diesen Hologrammen können dann später Fragen gestellt werden. Eine künstliche Intelligenz sucht dann im Datensatz nach dem besten auf die Frage passenden Antwort und spielt diese ab. Auf diese Weise entsteht also eine direkte Interaktion mit der virtuellen Anwendung.
Ein Beispiel, um zu zeigen, dass Geschichte halt nicht ein wertneutraler Hintergrund für Spiele ist, sondern halt auch an Bedeutung in unserer Gesellschaft annimmt, zeigt sich ein Beispiel von Assassin's Creed Unity. Also als das rausgekommen ist, kam es nämlich in Frankreich zu einer kleinen bis mittleren politischen Kontroverse, als der Pressesprecher des Präsidentschaftskandidaten Mélenchon dem Spiel die Herabwürdigung der französischen Revolution vorwarf. Weil es ging ja um eine zentrale Frage der Identität der Französischen. Und wenn jetzt in einem Spiel die Revolution vor allem als eine Aneinanderreihung von vor allem blutrünstigen, brutalen Ausschreitungen an einer großteils kopflosen und fremdgesteuerten Meute dargestellt wird, dann bricht das einfach mit der offiziellen Selbstwahrnehmung. Also was faszinierenderweise Ubisoft, das ja eigentlich ein französisches Unternehmen ist, ihr transportiert hat, ist eine britische Tradition, die französische Revolution darzustellen. Und die ist vor allem entstanden, weil sehr viele französische Adelige nach Großbritannien oder England besser gesagt ausgewandert sind damals. Das heißt, die haben hier die Geschichtsschreibung dominiert. Und diese historische Tradition wiederum bricht total mit der französischen Selbstdarstellung, Selbstwahrnehmung und Identität.
Eugen Pfister, davor Nathalie Jakobsen, davor Sebastian Holstein. Mona Brandt, Sie sind von der Stiftung Digitale Spielkultur in Berlin und haben diese Online-Veranstaltung des Gamescom-Kongresses moderiert. Kennen Sie die Gamescom auch aus lebendigeren Zeiten, also zum Beispiel vom letzten Jahr?
Ja, natürlich. Wir machen jedes Jahr Projekte. Also die Stiftung Digitale Spielekultur sind unter anderem auch Ausrichter des Gamescom Awards. Deswegen war ich persönlich natürlich sowohl beruflich als auch privat da sehr oft. Und klar, habe das auch immer alles miterlebt.
Und ist es irgendwie zu vergleichen, was jetzt zu Corona-Zeiten damit passiert ist?
Anders, natürlich. Aber die Frage ist auch, ob man es vergleichen muss, weil andernfalls hätte es halt einfach nicht stattfinden können. Natürlich ist die Frage, ein Medium wie Computerspiele, was so interaktiv ist, wie das im digitalen Raum dann machbar ist. Es wurde natürlich einiges gezeigt, aber ich finde, es war trotzdem eine sehr erfolgreiche und interessante Veranstaltung. Sie hatte natürlich mit der Atmosphäre von der tatsächlichen Gamescom nichts zu tun, aber die hunderttausende Besucher da jetzt auf einen engen Raum in die Kölnmesse zu stecken, ist natürlich nicht möglich derzeit.
Das Thema ist Initiative Erinnern mit Games, digitale Spiele als Zeitzeugen. Geht es vor allem um die NS-Zeit, die man in Computerspiele gießen möchte, um Leute aufzuklären?
Genau, also wir haben uns im vergangenen Jahr ganz explizit mit der Erinnerungskultur an die NS-Zeit mit digitalen Spielen auseinandergesetzt. Das ist ein Projekt, was von der Stiftung EVZ gefördert war, Erinnerung, Verantwortung, Zukunft. die sich auch ganz explizit mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzen. Und wir haben uns die Frage gestellt, welchen Beitrag digitale Spiele dazu leisten können und eben diese Initiative dazu ins Leben gerufen.
Welchen Beitrag können Spiele dazu leisten?
Einen großen. Der Zweite Weltkrieg ist natürlich eines der beliebtesten historischen Settings. Und das, was aber derzeit natürlich hauptsächlich dargestellt wird, ist die Perspektive eines Soldaten, meistens im Krieg, der ein ganz klares Feindbild hat, natürlich die Nazis, was für Spiele wunderbar funktioniert. Das ist verkaufsfördernd und ein sehr beliebtes Setting. Aber zur Erinnerungskultur gehört natürlich noch sehr viel mehr. Dazu gehören Perspektiven von Zivilisten, von Unbeteiligten, von Betroffenen, von Verfolgten. Dazu gehört Zusammenhänge zu verstehen, politische Hintergründe und so weiter und so fort. Und auch das können Spiele abbilden. Sie tun es nur bisher sehr ausgewählt. Und da haben wir versucht anzusetzen und dem mal ein bisschen mehr auf die Spur zu gehen.
Können Sie mal ein Spiel nennen, wo das der Fall ist und wie es da implementiert ist? Also wo es über die Schießerei zwischen Soldaten im Weltkrieg hinausgeht?
Ein ganz konkretes Beispiel gibt es an Through the Darkest of Times von einem Berliner Studio, welches sich den deutschen Widerstand als Strategiespiel genommen hat und dort sehr eindrücklich zeigt, wie sozusagen sehr schwierige Entscheidungen teilweise getroffen werden müssen, um die Widerstandskämpfer überleben zu lassen.
Ein spannendes Spiel?
Auf jeden Fall ein wahnsinnig spannendes Spiel. Ein Spiel wie zum Beispiel Attentat 1942, das die Zivilistenperspektive in Prag zeigt, nachdem der Reichsprotektor Heydrich da getötet wurde, zeigt total eindrücklich, wie es sich angefühlt haben muss, in ständiger Angst darum zu leben, entdeckt zu werden. Und genau solche Gefühle sind etwas, was Spiele natürlich hervorragend transportieren können.
Bei der Initiative haben Sie Kontakte auch zu Spieleentwicklern oder mehr zu den Historikern, die sich mit der Erinnerung beschäftigen?
Sowohl als auch. Das war unser zentraler Ansatz bei dem Projekt, dass wir gesagt haben, wir möchten gerne Spielentwicklerinnen und Entwickler mit Historikern, Historikerinnen, Leuten, die in der Erinnerungskultur täglich arbeiten, zusammenbringen, dass die gemeinsam an Projekten arbeiten. Wir haben innerhalb unseres Projekts einen Ideenwettbewerb ausgeschrieben, wo Spielideen entwickelt wurden, die einen wertvollen Beitrag zur Erinnerungskultur leisten können. Und genau dort darauf gesetzt, dass die Teams, die diese Spielideen entwickelt haben, interdisziplinär zusammengesetzt sind.
Sprechen die miteinander eine Sprache?
Das hat hervorragend funktioniert.
Das heißt, die Historiker, die Erinnernden, also die Erinnerungskompetenz haben, die historische Kompetenz, fühlen sich dann nicht überfahren, wenn es heißt, müssten wir in VR oder in AR oder was auch immer umsetzen oder wir müssen Gameplay haben, was in 2D stattfindet oder solche Dinge. Diese Terminologie spielt da keine Rolle. Oder Sie als Stiftung übersetzen das dann oder wie geht das?
Übersetzen mussten wir es tatsächlich nicht. Ich gehe davon aus, dass sich für unser Projekt vor allem auch viele Leute angemeldet haben, die bereits eine gewisse Affinität zu Spielen entwickelt haben oder schon hatten. Wir haben natürlich explizit Leute angesprochen aus dem erinnerungskulturellen Bereich. Aber ich glaube, in dem Moment, wo wir sagen, wir wollen gemeinsam Spielideen entwickeln, wer noch nie Berührungspunkte mit diesen Themen hatte, hätte sich wahrscheinlich für diesen Ideenwettbewerb auch nicht angemeldet. Wir hatten aber eine recht große Teilnehmerzahl, gerade aus dem Feld der Erinnerungskultur und Historiker.
Wie groß ungefähr?
Wir mussten einen Online-Jam machen. Also eigentlich war eine Realveranstaltung geplant. Das mussten wir aufgrund von Corona dann auch ins Netz verlagern. Und dort hatten wir zwischenzeitlich über 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Da ging es dann ganz generell darum, wie können denn von Anfang an sozusagen, wie kann denn ein Gameplay entwickelt werden, wo nicht nachträglich erst die Geschichte rübergebügelt wird, sondern wie kann vielleicht ein Gameplay entwickelt werden, was direkt von Beginn an sich mit der Thematik oder was darauf abgestimmt ist und gewisse Inhalte natürlich auch fördern kann.
Sie haben eine Broschüre rausgebracht, jetzt erst vor ein paar Tagen.
Ja.
100 Seiten, was steht da drin?
Da geht es nochmal ganz generell um die Frage, was können Spiele zur Erinnerungskultur beitragen? Eine Art Leitlinie zu entwickeln, worauf bei der Entwicklung solcher spielerischen Digitalformate, worauf man dabei achten sollte.
Und zum Beispiel?
Dort sind 10 Leitfragen entstanden. Da geht es dann zum Beispiel um sowas wie, Wie geht das Format mit historischen Leerstellen um? Oder werden historische Quellen und geschichtswissenschaftliche Expertise sinnvoll einbezogen? Aber auch sowas wie, verfolgt das Format originelle Ideen und innovative Strategien der Vermittlung?
Ist das Thema Frauen in den Spielen ein wichtig für Sie? Also spielt es eine Rolle?
Wie Frauen dargestellt werden? Oder
ja, zum Beispiel, ja. Also Feminismus eigentlich.
Natürlich ist es eine Frage generell, wie damit umgegangen wird. Es ist seit vielen Jahren eine Frage, wie natürlich Frauen repräsentiert sind in Spielen als spielbare Hauptprotagonistinnen. Das ist natürlich eine große Frage. Es ist auch leider nach wie vor ein Problem, dass es eine selbsternannte Gamer-Szene gibt, die sich durch sexistisches Verhalten rühmen. Die Gamergate-Debatte war eine der großen Themen. Das würde jetzt aber an der Stelle ein bisschen weit führen. Also ja, es ist ein Thema und das liegt, glaube ich, auch jeder Frau, die in dieser Branche tätig ist, sehr am Herzen.
Vielen Dank für das Gespräch. Mona Brandt von der Stiftung Digitale Spielekultur.